An die Mutter. Brüssel, 18. April 1847. Liebe Mutter, ich würde dir schon wieder geschrieben haben, wenn ich nicht immer gedacht hätte, dass einmal ein Brief von dir anlangen würde. Da dies bis jetzt nun nicht der Fall war, so will ich mich lieber noch einmal nach deinem Befinden erkundigen und hoffe, dass dies sehr gut ist. Bei dem kalten, unfreundlichen Wetter sind hier viele Leute krank. Die Öfen brennen noch überall und niemand geht ohne zwei Röcke, dafern er deren zwei besitzt. Wir haben in diesem Jahr mehr als sonst Ursache, ein hübsches Frühjahr und eine glückliche Ernte heranzuwünschen, denn die ganze Welt ist durch die zwei letzten schlechten Jahre so heruntergekommen, dass man nicht weiß, was es geben wird, wenn die Kartoffeln zum dritten Male missraten sollten. Ich habe es in der letzten Zeit mit eigenen Augen sehen können, wie sehr die Menschen überall am Hungern und Leiden sind. Da ich in einer Woche in Paris und Amsterdam war und auch so ziemlich alles beschaute, was zwischen diesen beiden Städten liegt. Ich dachte nicht anders, als dass ich für einige Zeit ruhig zu Hause bleiben könnte, als ich im Februar von meiner Tour nach Holland zurück war. Da will es aber der Zufall, dass oben in Dänemark die Schafschur dieses Jahr sehr gut zu werden verspricht und dass es unser Hamburger Haus für geraten hält, eine Unternehmung in der Wolle jener lieben nordischen Bestien zu machen. Ich erhielt daher die Ordre, mich deswegen gleich nach Frankreich auf den Weg zu machen, was denn auch geschah, indem ich Gand, Tourcoing, Roubaix, Lille, Amiens, kurz das gesamte Département du Nord und die Picardie durchstreifte und schließlich noch für einige Tage in Paris hinüberflog, ohne indes viel von meiner dänischen Wolle zu verkaufen, da das Geschäft überall schlecht war. Am 20. März war ich in Paris und saß mit meinem Freunde Engels in der Rue Rivoli beim Frühstück. Der junge Chablis vom Jahre 1846 schmeckte uns vortrefflich und die ganze Welt war sehr schön. Vor uns lag der Tuileriengarten, in dem, wie immer am 20. März, schon jene berühmten Kastanienbäume, unter denen einst die Schweizer der Revolution begraben wurden, mit frischem Grün prangten. Ach, die Luft ist wärmer in Paris als in Brüssel. Auf den Boulevards spazieren die hübschen Pariserinnen schon halb im Sommerkleidern und zeigen ihre kleinen Füße in den blauen Schuhen und ihre schwarzen verliebten Augen, die schon so manchen armen Jungen um Geld und Verstand gebracht haben. Ich fand diesmal viele Freunde in Paris, unter anderem einen Kölner Maler und einen rheinischen Virtuosen, die zusammen oben auf dem Montmartre wohnten. Der Musikant spielte Webersche Ouvertüren auf seinem Flügel, aus allen Ecken des Zimmers schauten uns Engel und Nymphen und Bären und Hengste aus großen vergoldeten Bilderrahmen an, und zu unseren Füßen lag die Stadt Paris und brauste mit ihren Tausenden von Rossen und Wagen und mit ihrer Million von rastlosen Menschenkindern. Am Abend besuchte ich fleißig die Theater und sah im Cirque National die französische Revolution so treu wiedergegeben, dass ich gerade so herzlich weinen musste wie die kleinen Grisetten, die um mich herum saßen und mit ihren weißen Tüchern die heißen Tränen von den Wangen trockneten. Die Pariser sind wahre Menschen. Sie freuen sich, wenn es Anlass zur Freude gibt, und sie weinen wie die Kinder, wenn etwas Trauriges vor ihre Augen kommt. Auch die berühmte Rachel sah ich diesmal in einer ihrer besten Rollen eines Corneischen-Stücks, was übrigens 10-mal langweiliger war als das, was man auf den Volkstheatern zu sehen bekommt. Ihr habt in Deutschland keinen Begriff davon, was es heißt, ein französisches Theater. Dort lebt man ein Mensch mit anderen Menschen. Die Zuschauer sind ebenso interessant wie die Schauspieler und alles ist vortrefflich. Amüsant war es, dass ich in Paris an ein und demselben Morgen zu gleicher Zeit einen Brief von Ferdinand, von Wilhelm und von seiner Braut Auguste bekam. Meine Wirtin lachte laut auf und sagte, ich müsse ein Advokat sein, weil ich so viele Briefe bekäme. Von Paris fuhr ich in einer Nacht zurück nach Brüssel und dann gleich nach Amsterdam, wo ich mich 8 Tage lang mit 3 meiner Konkurrenten herumschlagen musste und trotz der vielen jüdischen und christlichen Feiertage ein ziemlich gutes Geschäft machte. Diesmal nicht in dänischer Wolle, sondern in schottischem Strickgarn. Des Reisens und des Handelns im höchsten Grade überdrüssig, langte ich vor einer Woche wieder hier an, zwar sehr heiteren Gemütes, aber so erkältet, dass ich bei einem großen Topf Lindenblütentee im warmen Bette bleiben musste. Das schnelle Reisen aus einer Temperatur in die andere, aus dem warmen, lieblichen Paris in das feuchte, kalte Amsterdam, ist eben nicht sehr erfreulich und musste dem stärksten Korpus nicht zuträglich sein. Lindenblüten sind aber poetische, erquickliche Pflänzchen. Sie riechen besser auf den Bäumen im Sommer als gekocht im Topfe. Liest man indes heinische Gedichte dazu und gießt etwas Rum oder Cognac in die Tiefe der Tasse, da lässt sich vieles ertragen. Und das Beste ist, dass ich längst wiederhergestellt bin. Da hast du meine Abenteuer der letzten Wochen. Hoffentlich geht es dir wohl und auch allen anderen. Grüße von mir alle, die meinem Herzen lieb sind, und schreib mir auch jetzt bald einmal, liebe Mutter. Von ganzem Herzen, dein Georg.